Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich bin sehr dankbar, heute hier zu sein. Ich bin sehr dankbar für die letzten beiden Tage, aber auch für das, was wir heute Morgen schon hören durften, für die Liedstücke, für das Chorlied. Dankbar für Gottes Gnade, für Gottes Liebe und dass er es und mit uns gut meint. Und ja, Lili würde gerne heute damit dabei sein. Heute, wir haben tatsächlich auch überlegt, welche Möglichkeiten gibt es. Und dann haben wir doch entschieden, auch aufgrund der Krankheit, dass Lili da nicht heute nicht da ist. Lässt aber auch grüßen. Und uns als Familie verbindet mit Pforzheim auch was Besonderes. Wir durften das erste Quartal 2024 in Bolivien sein und es hat uns, der Herr hat es geführt, der Herr hat uns vorbereitet, bevor auch damals Leo Grötzinger uns gefragt hat. Und nichtsdestotrotz war das mit manchen Fragen, mit manchen ganz praktischen Fragen, wie wird das? Noah war damals unser zweiter Sohn oder das zweite Kind, der war noch ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr. Und ich kann mich erinnern, das war im Dezember 2023, wo wir in Eppingen waren, da Adventsnachmittag war und manche Geschwister auch von hier und dort waren und im Gespräch gesagt haben, wir beten für euch. Und das ist so besonders. Und wir durften die Hilfe Gottes erleben, wir durften den Segen Gottes erleben, wir sind sehr dankbar für eure Gebete, für die Gnade und Hilfe Gottes, die wir auch damals erleben durften. Und ich wünsche, dass der Herr es uns heute schenkt, dass wir in sein Wort hineintauchen können und dass sein Wort für uns lebendig wird, kräftig und wirksam. Ich habe das Thema für den heutigen Vormittag mit Lobgesänge in der Nacht überschrieben. Eine Begebenheit, die wir wahrscheinlich schon in der Sonntagsschule gehört haben. Und lasst uns erstmal versuchen, den Kontext hineinzutauchen, zu verstehen, die Situation verstehen. Und anschließend wollen wir 5 Worte mitnehmen. Es war die zweite Missionsreise von Paulus. Paulus reiste diesmal mit Silas und in den Versen 6 bis 10, in dem Kapitel 16 wird uns ja beschrieben, dass Gott irgendwie die Türen verschlossen hat, in dem heutigen Türkei das Wort zu verkündigen. Ja, das war ja in Mysien und so weiter. Und dann in Vers 9 ist ja dieses Gesicht, was Paulus hat, ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und sie erkennen es ganz klar, der Herr möchte uns in Mazedonien haben. Und sie sind dem Wort gehorsam und schauen, dass sie nach Mazedonien kommen. Und sie reisen über ein paar Städte dann und kommen in Philippi an, die bedeutendste Stadt im Ostteil Mazedoniens, im heutigen Griechenland. Viele Römer leben dort. Und es gab dort keine Synagoge, wie man aus dem Kontext so sehen kann, weil sie gingen ja an den Fluss, um zu beten. Und sie dürfen erleben, dass Gott der Lydia das Herz öffnet und sie kommt zu dem Glauben an Jesus Christus. Und dann ab Vers 16 beginnt eine Situation, wo ich denke, Paulus die Folgen nicht vor Augen hatte. Es ist diese Magd mit einem Wahrsagergeist. Und das, was sie sagt, ist nicht verwerflich. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Paulus und Silas kommen in eine fremde Stadt. Menschen kennen sie nicht. Und jetzt ist hier eine Frau, die sagt, was die beiden tun. Ist es nicht etwas, wo man sagen könnte, das ist doch förderlich? Es wird hier nicht näher geschrieben, in welcher Art und Weise sie es gesagt hat. Hat sie es in einer ironischen, in einer hänselnden, in einer spöttischen Art und Weise gesagt? Aber spätestens, wenn man ihr Leben nimmt, sieht man, nee, nein, geht nicht. Sie hat einen Wahrsagegeist, sie hat mit ihrem Wahrsagen großen Gewinn für ihre Herren eingebracht. Und obwohl die Worte nicht verwerflich sind, merkt Paulus, das geht nicht. Und das heißt, und dies tat sie viele Tage lang. Es war nicht nur einmal, nicht nur zweimal, viele Tage lang. Und es heißt, Paulus wurde unwillig. Paulus tat es weh und er dreht sich um und sagt, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und der Geist fährt aus. Jetzt könnte man sagen, aus der Perspektive von Paulus ist die Thematik erledigt, ist aus der Welt geschaffen. Nur das Problem, die Herren von dieser Magd. Jetzt merken die, wir haben keinen Gewinn mehr dadurch. Und jetzt fangen die ein Thema daraus zu machen. Sie schleppen Paulus und Silas vor die Obersten der Stadt und führen sie zu den Hauptleuten. Und es fängt sich aufzubauen. Zuerst die Frau, diese Magd, dann die Herren, dann die Hauptleute. Und in 22 sehen wir und die Volksmenge. Eine Situation, ich vermute, die Paulus nicht gesehen hat, nicht damit gerechnet hat, dass es sich derart weitergeht. Eine besorgnisregende Entwicklung. Und es kommt noch viel schlimmer. Ihnen werden die Kleider runtergerissen. Und man schlägt sie mit Ruten zu schlagen. Ausgepeitscht, gegeißelt. Wie haben sich Paulus und Silas gefühlt? Sie sind doch im Dienst des Höchsten. Hat nicht der Herr selbst zu uns gesagt, wir sollen nach Mazedonien reisen? Und das ist das Ergebnis? Hat Gott sich nicht klar dazu bekannt, als Lydia zum Glauben kam? Wäre es besser gewesen, dass Paulus gegenüber dieser Frau geschwiegen hätte? Und welche Schmerzen haben sie? Es muss Blut geflossen sein. Weil wir lesen ja, das haben wir im Einleitungswort ja gelesen, als der Kerkermeister zum Glauben kommt, wusch er ihnen die Striemen ab. Also es war nicht nur Schmerzen, es war auch Blut. Welche Aussichten hatten sie? Welche Hoffnung? Was wollen die Hauptleute noch machen? Aber hier ist noch nicht Schluss. Es geht weiter. Es wird noch schlimmer. Man nimmt sie und wirft sie ins innerste Gefängnis. als ob sie Schwerverbrecher sind. Welche Aussichten haben sie in einer fremden Stadt, wo Lydia und diejenigen, die vielleicht auch bei den Gottesdiensten am Fluss waren, sie kennen? Aber welche Aussichten haben sie, dass jemand für sie einsteht und ein gutes Wort für sie einlegt? Und sie kommen ins innerste Gefängnis. Und das ist immer noch nicht alles. Jetzt werden ihre Füße in den Stock gelegt. Das heißt, ihre Füße wurden in eine Einrichtung gelegt und dann wurde es zugeklappt. Das heißt, sie konnten ihre Füße nicht mehr frei bewegen. Und es wird uns natürlich nicht näher geschrieben, aber ich kann es mir da nicht gemütlich mehr vorstellen. Keine weiche Matratze, keine Decke. Wahrscheinlich ein sehr kalter Boden. Und dann auch einfach diese Thematik Paulus und Silas. Sie können jetzt nicht einfach nah aneinander rücken, sich umarmen, sich gegenseitig trösten. Der eine liegt mit seinen Füßen im Stock und der andere. Sie können sich nicht bewegen. Sie haben Schmerzen. Wirkliche Schmerzen. In ihnen steigen Fragen auf. Was ist zu tun? Um Mitternacht. Und in Vers 27 heißt es, da erwachte ja der Kerkermeister. Also das heißt nicht, dass sie um 23:30 ins Gefängnis geschmissen wurden und der Kerkermeister sofort hingegangen ist und innerhalb einer halben Stunde geschlafen hat. Es müssen Stunden vergangen sein. Waren es 6 Stunden? Waren es 8 Stunden? Wir wissen es nicht. Aber etwas, wo wir uns fragen dürfen, was ist in diesen Stunden passiert? Was hat die Paulus und Silas bewegt? Ich meine, es waren Menschen da, die ihnen Schmerzen zugefügt haben. Starke Schmerzen. Und ich kann mir denken, irgendwie hat vielleicht auch ein Kampf innerlich bei denen begonnen. Hat er ihn, oder weiß ich. Zumindest irgendwas bewegt sie. Haben sie an die Worte Jesu gedacht? Haben sie daran gedacht, wie Jesus gesagt hat, vor diesem allem werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnissen übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines Namens willen. Hat sich Paulus vielleicht an die Worte in Jesaja erinnert, wo es heißt, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Was hat sie bewegt? Was kommt in ihnen hoch? Haben sie sich an die Worte erinnert, wo Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was hat Paulus erlebt und was hat Silas bisher erlebt gehabt? Wir wissen, das ist die zweite Missionsreise von Paulus. Aber es war die erste Missionsreise von Silas. Paulus hatte schon ähnliche Situationen erlebt. In Apostelgeschichte 14, Vers 19 und 20 heißt es, es kam aber auch aus Antiochia und Ikonien Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf, ging in die Stadt und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. So, Paulus hat so Situationen schon erlebt. Und ich glaube trotzdem, in dieser Situation ist er wieder neu. Er muss neu damit zurechtkommen. Er muss neu mit seinen Schmerzen zurechtkommen. Mit diesen Menschen, die ihn geschlagen haben, die die Füße in den Stock gelegt haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie gesagt haben, so jetzt legt man eure Füße brav in den Stock. Das muss grob gewesen sein. Und wenn man ihnen wehgetan hat, dann haben sie vielleicht noch gelacht. Was kommt da in einem Menschen hoch? Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus praktische Seelsorge auch an Silas getan hat. Dass er auf Christus gezeigt hat. Schau mal, wie Christus gelitten hat. Schau mal, was Christus gesagt hat in seinem Wort. Hat er vielleicht den Vers aus Psalm 50, Vers 15, Barnabas an Silas ans Herz gelegt und hat gesagt, erinnerst du dich, was damals, was in dem Psalm steht? Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Haben Sie sich erinnert an Petrus, der auch festgenommen wurde, der auch ins Gefängnis geworfen wurde? Und es heißt, also als Herodes Petrus festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis, übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa, dem Volk, vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Dann heißt es, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Jetzt hatten sie keine Gemeinde in der Nähe, die es mitbekommen haben. Sie konnten nicht eine kurze WhatsApp schreiben und sagen, bitte betet für uns, wir sind in Not. Und haben sich daran erinnert, wie Gott Petrus errettet hat. Um Mitternacht. Aber. So ein einfaches Wort und doch so zentral. Es gab ein Aber. Es gab ein Aber. Ja, die Umstände sind, wie sie sind. Wir sind im Gefängnis. Wir wurden ausgepeitscht. Wir haben Schmerzen. Uns tut der Rücken weh. Wir können uns nicht frei bewegen. Wir können uns nicht umarmen. Wir können uns nur mit Worten gegenseitig ermutigen. Aber doch setzen wir ein Aber. Wir setzen ein Aber in diesen Umständen, die wir sind. Und sie fangen an zu beten. Sie suchen den lebendigen Gott. Trotz dieser Umstände. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Ihr Beten entwickelt sich weiter zu einem Lobgesang. Zu einem Lobgesang, der sie errettet hat, der sie in den Dienst gerufen hat. Und dieser Lobgesang, der muss aus ganzem Herzen gewesen sein. Wieso kann ich es so sagen? Der muss aus ganzem Herzen gewesen sein. Es heißt hier, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Die Gefangenen hören es. Da sind zwei Stimmen, die loben Gott. Die loben Gott in ihren Umständen, in ihrer Not, in ihren Schmerzen, in ihrer Hoffnungslosigkeit. Ich meine, welche Hoffnung hatten sie? Dass am nächsten Tag der Kerkermeister kommt und ihnen Gutes tut? Dass sie auf einmal denken, vielleicht können wir es anders machen? Sie schauen auf Gott und sie loben Gott. Und alle hören es. Die Gefangenen hörten ihnen zu. Und da entstand plötzlich ein großes Erdbeben. Gott bekennt sich selbst dazu. Es kommt ein Erdbeben. Aber wir sehen, dass Gott mächtig wirkt. Die Grundfesten des Gefängnisses werden erschüttert. Bei einem Erdbeben kann es passieren, ja? Dann sind die Wände nicht mehr gerade, dann kommen vielleicht die Türen aus der Anger. Aber noch mehr, alle Fesseln wurden gelöst. Ihre Füße waren in einem Stock und jetzt sind ihre Füße frei. Sie können aufstehen. Und jetzt erwacht der Kerkermeister, kommt und sieht. Was würden wir machen, wenn wir im Gefängnis sind und jetzt frei sind? Und wir wussten noch, wie der Kerkermeister einige Stunden vorher uns behandelt hat, ja? Paulus und Silas wussten es doch. Sie rennen nicht weg. Und ja, wir wissen, er kommt zum Glauben. Aber ich habe gestern ganz bewusst nochmal geschaut. Es heißt hier zuerst, da erwachte der Kerkermeister, Vers 27, aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Er hätte natürlich ein großes Problem gehabt, wenn auf einmal alle Gefangenen frei wären und weg wären. Dann hätte er sozusagen mit den Obersten der Stadt eine Thematik gehabt. Wie konntest du diese freilassen? Hier sehen wir, er möchte sich selbst umbringen. Hier sehen wir noch kein Wort diesbezüglich, dass er Buße tun möchte. Hier sehen wir noch nicht, dass er diese Frage gestellt hat, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und trotzdem sagt Paulus hier, er rief mit lauter Stimme und sprach, tue dir kein Leid, denn wir sind alle hier. Zu einem Zeitpunkt nochmal, wo er noch nicht diese Frage gestellt hat, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ein Mann, der ihnen Stunden davor viel Schmerzen zugefügt hat und jetzt sich selbst töten möchte. In Paulus und Silas ist nicht der Gedanke, du hast es verdient oder was auch immer. Es ist etwas da, dass sie sagen, tu dir kein Leid. Es geht tief. Und wenn wir nachher über unser Leben denken, lasst uns das vor Augen haben. Aber lasst uns hier jetzt weitergehen. Nachdem Paulus es sagt, tue dir kein Leid an, denn wir sind alle hier, da springt er zu ihnen, geht zu ihnen, fällt vor sie nieder und fragt, was muss ich tun, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Hätte Paulus und Silas sich vorstellen können, dass einige Stunden später dieser Kerkermeister diese Frage ihnen stellt? Und sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie erleben, dass Gott weiter sein Wirken schenkt. Durch eine Art und Weise, wie Paulus und Silas sich es vielleicht nicht vorgestellt haben, aber sie erleben Herrlichkeit Gottes. Menschen, die vielleicht durch die Verkündigung und durch die Predigt von Paulus am Fluss nie errettet würde, weil er wahrscheinlich nie hingehen würde. Aber Gott gebraucht Schmerz, Gott gebraucht Leid, Und dass sie dahin kommen und dass dieser Kerkermeister Frieden mit Gott erlebt, Versöhnung und neues Leben. Und es heißt, und nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Haben Paulus und Silas in dem Moment dann verstanden, wieso Gott es geführt hat, wie er es geführt hat? Dass Gott es zugelassen hat, dass Gott am Regiment war, dass ihm nichts aus den Fingern geglitten ist, sondern dass er bewusst alles zugelassen hat, um den Kerkermeister zu erretten, um das Wirken Gottes in Mazedonien weiterzuführen. Wir wollen nun zu diesen fünf Worten kommen und uns fragen, wie wir das auf unser Leben anwenden können. Das erste Wort, Nacht. Paulus und Silas waren in Finsternis. In dem Kontext, dass sie im Gefängnis saßen, Mitternacht. Und ich glaube nicht, oder ich vermute nicht, dass man gesagt hat, wir stellen euch ein schönes Lichtchen hin, wir machen euch ein kleines Feuer, wo ihr euch wärmen könnt, wo ein bisschen Licht ist. Es war Nacht. Es war hoffnungslos. In welchen Lebensumständen bist du? In welchen Lebensumständen bin ich? Weißt du, was Leid ist? Und Leid ist ja so ein breites Wort, so ein weites Wort. Weißt du, was Schmerz ist? Und auch da, es gibt unterschiedliche Schmerzen. Es gibt die körperlichen Schmerzen, es gibt die seelischen Schmerzen und Lebensumstände, wo ich keine Beschwerden am Körper habe, aber mir Dinge wehtun, zutiefst wehtun. Und wo man sich fragt, und wo ist Gott? Wo man denkt, schlimmer kann es nicht kommen. Und es kommt doch noch mal schlimmer. Die werden nicht nur ausgepeitscht, sondern sie kommen ins innerste Gefängnis. Nicht nur ins innerste Gefängnis, ihre Füße werden in den Stock gelegt. Wie ist es in deinem, meinem Leben? Kennen wir Verletzungen? Manchmal sind es Worte. Da sagt jemand etwas, vielleicht nicht bedacht. Und es verletzt mich. Was ist es aber, wenn jemand das ganz bewusst sagt und ich verletzt werde? Wie gehen wir damit um? Tragen wir es nach? Wie lange? Paulus und Silas, die hatten eine Zeit, das möchte ich schon bewusst erwähnen, die hatten eine Zeit, wo ich mir es schon vorstelle, sie mussten es verdauen. Sie mussten darüber nachdenken. Aber sie sind nicht bei diesem Punkt geblieben, der Kerkermeister und der und der und der und der. Was die alles gemacht haben, wie konnten die überhaupt nur? Die haben ein Stoppschild hingestellt und haben gesagt, jetzt ist gut. Wie gehe ich mit hoffnungslosen Situationen um? Ich meine, Paulus und Silas waren wirklich in einer hoffnungslosen Situation. Welche Hoffnung hatten die? Stecke ich meinen Kopf in den Sand? Wo ich keine Motivation mehr habe. Kein neues Versuchen. Kein neues Aufstehen. Und manchmal kann man ja in Not aufgrund von persönlicher Sünde kommen. Und Gott ist gnädig, wir dürfen mit unserer Schuld, mit unserer Sünde zu Christus kommen. Und er vergibt und er hilft uns wieder auf. Aber wie ist es, wenn man dem Herrn treu ist? Paulus und Silas waren dem Herrn treu. Gott hat gesagt, geht nach Mazedonien. Sie gehen. Und das ist das Ergebnis? Finstere Nacht? Was ist, wenn ich dem Herrn treu bin? Er mich führt und ich den Eindruck habe, Herr, du führst mich in Not. Du führst mich in die Nacht. Was mache ich dann? Gibt es ein Aber dann in unserem Leben? Um Mitternacht Aber. Etwas, was umgedreht wird. Bleiben wir niedergeschlagen sitzen? Die Verletzungen, die wir bekommen haben, suchen wir die nächste Möglichkeit, wo wir es zurückspielen können? Auge für Auge, ja? Christus hat uns was anderes gelehrt. Gibt es in meinem Leben ein Aber? Gibt es in meinem Leben, in unserem Leben ein Nichtsdestotrotz, einen Wendepunkt? Und liebe Geschwister, es ist ganz wichtig, dass dieses Aber nicht positives Denken ist. Und es ist im Leben allgemein schon bewundernswert und schön, wie manche Menschen immer mit einem Strahlen um die Ecke kommen. In meinem Arbeitsumfeld ist auch einer, ich bewundere das schon. Das ist, das, also ich find's toll. Aber dieses Aber ist nicht positives Denken. Dieses Aber hat einen Namen. Dieses Aber ist eine Person. Dieses Aber ist unser Herr Jesus Christus, der Auferstandene. Als Christus auferstanden ist, was haben die Engel den Suchenden gesagt? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wie erging es den Jüngern, als Jesus Christus ins Grab gekreuzigt wurde und dann ins Grab gelegt wurde? Wo war ihre Hoffnung? Was hat ihnen neue Hoffnung gegeben? Es ist Jesus Christus, der Auferstandene, der Sieger. Und deshalb dieses Aber bedeutet, wegzuschauen von sich selbst, wegzuschauen von den eigenen Nöten, wegzuschauen von den Verletzungen, die ich empfangen habe. Ja, natürlich ist da Verletzung da. Und natürlich hat Paulus diese Schmerzen gespürt. Es war nicht etwas, wo er gesagt hat, ich denke jetzt nicht daran. Die Schmerzen waren da. Aber wegzuschauen. Wegzuschauen auf einen, auf Christus, hinschauen auf Gottes Wort, was er verheißen hat, auf die Verheißungen Gottes, auf die Macht Gottes zu schauen. Und liebe Geschwister, das gibt Mut. Heute Morgen habe ich mich an dieses Lied erinnert. Solange mein Jesus lebt. Und hier heißt es, solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz ihn lieb erglühen. Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Er weidet mich auf grüner Au, drängt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und glitte je mein Fuß, bricht mir die Welt Verdruß, so eil ich schnell zu Jesu Herz, der heilte meinen Schmerz. Drum blick ich nur auf ihn, o seliger Gewinn, mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist mein Paradies. Dieses Aber ist in Jesus Christus verborgen und wir dürfen ihn suchen und finden. Paulus und Silas haben trotz ihrer Schmerzen, haben sie aufgeschaut auf Jesus und sie durften dieses Aber in ihrem Leben setzen. Nacht, aber, das dritte Wort, Gebet. Sie beteten. Leidet jemand von euch Unrecht? Wie geht dieser Vers weiter? Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Jakobus 5, Vers 13. Und was machen wir jetzt mit unseren Feinden? Ob man es Feinde nennt oder wie auch immer nennt, aber die uns verletzt haben. Ob sie es bewusst getan haben oder unbewusst, was machen wir damit? Was lehrt Jesus uns? Ich sage aber euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Es ist schon einige Jahre her, da hatte ich beruflich eine nicht ganz so einfache Situation und es war eine Mitarbeiterin, die Dinge gemacht hat, wo man sagt, eine weitere Zusammenarbeit ist nicht möglich. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Zeit damals Matthäus 5, Vers 44 auswendig gelernt habe. Und wenn ihr in Not seid, wenn wir in Not sind, dann lasst uns diesen Vers auswendig lernen. Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und lasst uns dieses Wort wirksam werden, indem wir es täglich, immer wieder, regelmäßig aufsagen. Das Wort Gottes ist doch lebendig und wirksam. Es möchte doch auch in meinem Leben wirksam sein, auch wenn Schmerzen da sind, auch wenn Verletzungen da sind. Und ich glaube, dass die Reaktion von Paulus und Silas deshalb so war, weil sie auch für den Kerkermeister gebetet haben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Sie haben es doch bei Jesus gesehen. Jesus hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, der Kerkermeister wusste nicht, was er tut. Und als die Situation kommt, sind sie bereit, ihm zu helfen. Als die Situation kommt, müssen sie nicht erst mit der Situation persönlich und mit Gott zurechtkommen. Da ist schon alles geklärt. Sie können eine Hilfe für den Kerkermeister sein und ihnen den Weg des Heils zeigen. In diesen Nöten, in Verletzungen, ist es wichtig, wie ich damit umgehe. Weil die Art und Weise, wie ich damit umgehe, beantwortet auch die Frage, inwieweit der Widersacher Einfluss auf mein Leben nehmen kann. Und deshalb lasst uns beten. Leidet jemand von euch Unrecht? Empfindest du, dass dir Unrecht getan wurde? Dann sagt das Wort Gottes uns, er soll beten. Auf Christus schauen und beten. Nacht, aber beten. Das vierte Wort, Lobgesang. Das Lied, was wir zu Beginn gesungen haben, öffnet weit die Lobestoren. Wie bewusst haben wir es gesungen? Wie bewusst haben wir Vers 3 gesungen? Preiset Gott, wenn's Herz beschweret. Wie bewusst haben wir die vierte Strophe gesungen? Wenn auch dunkle Wolken ziehen und es tobt der Höllenschar. Jauchzt und singet Halleluja, uns der Sieg bleibt immer da. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, um Gott mit Gesang zu Lob singen? Was muss gegeben sein? Viele gute Sänger? Gute Akustik? Nur wenn alles glatt nach Plan läuft? Wir müssen meine Gefühle, meine Empfindungen, darf ich auch sagen, wie muss meine Laune sein, damit ich Gott rühme? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich ein Lobgesang einstimme? Was wir hier sehen, unabhängig von Gefühlen, haben Paulus und Silas mit Gebet und Lobgesang gestartet. Die sind übergegangen. Die sind nicht in ihren Schmerzen geblieben. Doch, die Schmerzen waren natürlich da. Aber sie sind in diesen Lobgesang, sind sie eingestiegen. Und manche Lieder, wenn man den Kontext nimmt, wenn man die Lieder singt, sieht man, dass sie auch geschrieben sind, ja, da ist nicht Sonnenschein. Wie sind manche Psalme geschrieben? Durch welche Nöte sind manche, werden uns Situationen in Psalmen geschrieben? Und welche Wirkung hat der Lobgesang auf mich persönlich? Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zuschanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Und dann dieses Verheißungswort, gar keiner wird zuschanden, der auf dich harrt. Zuschanden werden, die ohne Ursache treulos handeln. Kennen wir das Lied, keiner wird zuschanden? Wenn wir in Not sind, nehmen wir dieses Lied und singen wir dieses Lied von Herzen und bitten, Herr, hilf mir es aus tiefstem Herzen und im Glauben zu singen. Es kann finstere Nacht sein. Als Paulus und Silas den Lobgesang beginnen, ist es noch Nacht. Es war hoffnungslos. Und der letzte Punkt, ganz kurz. Herrlichkeit. Herrlichkeit. Und was hat Jesus den Emmaus-Jüngern gesagt? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Wer will schon leiden? Wer will aber die Herrlichkeit Gottes erleben? Wer will die Herrlichkeit Gottes erleben? Die Kraft und die Macht Gottes. Und das sehen wir an unterschiedlichen Stellen. dass Gott es so führt, dass manchmal durch Not man gehen muss. Aber es gibt ein Aber in Jesus Christus, in dem Auferstandenen. Und wir dürfen im Gebet uns ihm nahen. Und wir dürfen durch Lobgesang, durch Anbetung ihm nahen. Ihr habt so einen schönen Vers hier vorne. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses. Und dann heißt es, und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Und im Psalm 22 heißt es, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Vermissen wir die Gegenwart und Macht Gottes, dann ist das auch ein Vers, der uns leiten möchte. Der du wohnst unter den Lobgesängen Israels, Psalm 22, Vers 4. Kurze Erinnerung, Kontext Psalm 22. Wie beginnt der Psalm? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann Vers 4, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. So wünsche ich mir, so wünsche ich jedem Einzelnen von uns, unabhängig in welchen Lebensumständen wir sind, ob wir gerade die Herrlichkeit Gottes erleben, weil wir durch ein Leid gegangen sind und jetzt erleben dürfen, wie Gott sich durch Schwierigkeiten bekannt hat, oder ob wir auch noch in finsterer Nacht sind, in dieser Hoffnungslosigkeit, wo wir keine Hoffnung haben, wo wir kein Licht sehen. Und dann lasst uns dieses Aber, was in Jesus Christus ist, im Glauben annehmen. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann kommt Hoffnung. Und lasst uns im Gebet, lasst uns im Lobgesang, auch wenn wir noch in Nöten sind, auch wenn wir noch in Schmerzen sind, ihn loben, ihn ehren. Möge der Herr es jedem Einzelnen immer wieder neu schenken, dass wir die Herrlichkeit und die Macht Gottes erleben. Amen.